habe mir das ziemlich, ich finde, hart erarbeitet. Also für mich war das schwierig, dieses Selbstbewusstsein zu bekommen. Und das kam für mich auch erst, als ich wusste, was ich für eine inhaltliche Kompetenz habe und für eine Erfahrung.
Claire Devlin ist Journalistin beim WDR. Sie ist Gründerin und großer Instagram-Fan. Wobei...
Klar, wenn Instagram sagt Ciao, dann sind wir halt auch mit unserem Hauptverkaufskanal weg.
Wir sprechen in dieser Folge darüber, warum Claire quasi aus einer Influencerin-Dynastie kommt. Wir schauen, wie es ist, einen Insta-Kanal von null auf Grimme Online Award zu bekommen.
Ich war so, ich weiß es nicht und es könnte auch vielleicht einfach extrem peinlich werden, wenn man natürlich das Gesicht von etwas ist.
Und wir sprechen über Homeoffice in der Hängematte auf Bali.
Das wäre ein Traum, oder?
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
Hallo alle, zur 22. Folge mittlerweile schon und hallo Claire.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir gehen mal einmal ganz kurz durch deinen Lebenslauf. Bachelorstudium, WDR, Volo, Masterstudium, Autorin unter anderem bei 1Live, dann Presenterin bei dem sehr erfolgreichen Insta-Account Mädelsabende, Reporterin für Frau TV und Social-Media-Beratung. Folgerichtig.
Alles yes. Richtig? Alles richtig.
Das ist ja, und du bist Ende 20, du bist 28, wenn ich richtig nachrechne. Mhm. Was war denn dein allererster Job in den Medien?
Das war beim Kölner Stadtanzeiger. Da war ich 14 und habe angefangen, bei Junge Zeiten zu arbeiten. Das ist eine Seite in diesem, so eine Regionalseite, wo junge Menschen für junge Menschen schreiben. Und da saß ich dann das erste Mal mit 14 in dieser Redaktionskonferenz völlig überfordert und wusste gar nicht, wie mir geschieht.
Und mit 14 hattest du das Gefühl, die anderen haben dich schon auch wirklich ernst genommen? Oder warst
Nein.
du eher so ein bisschen so die Praktikantin, die da verschüchtert saß und Angst hatte, dass sie was Falsches sagt?
Ja, ich glaube, sie haben mich schon ernst genommen, weil das Konzept dieses Formats war ja, dass junge Menschen schreiben. Trotzdem waren die meisten so 18, 19 eher. Und wir saßen immer an diesem Konferenztisch und man weiß ja dann schon, wenn neben einem jemand dran ist, dass man dann gleich die nächste Person ist, die reden muss. Und ich hatte Herzklopfen jedes Mal und dachte so, boah, kriege ich jetzt meine Themenvorschläge raus oder nicht? Das heißt, es war eher so in mir, dass ich dachte so, oh Gott, kann ich das? Aber ich wurde schon von den anderen ernst genommen, ja.
Also das war dein erster Medienjob. Ich frage ja auch immer ganz am Anfang noch, was hättest du denn gemacht, wenn du da nicht in die Medien gegangen wärst? Also ich meine, es klingt ja so, als wäre relativ früh schon der Weg klar gewesen.
Ja, zumindest wusste ich schon immer, dass ich irgendwie gerne was mit Medien machen will. Ich habe aber damals so, als es in Richtung Studium ging, echt so zwei Wege gehabt. Ich dachte, okay, vielleicht studiere ich so klassisch Journalistik, das Handwerk, was ich dann auch gemacht habe. Oder ich studiere Psychologie und hatte da auch meinen Platz in Tübingen und dachte so, vielleicht ist das auch inhaltlich was, was mir Spaß machen würde, wollte aber auch bei diesem Plan immer gerne danach in irgendeiner Form schreiben. Und damals, als ich angefangen habe, fand ich ja noch Sachen so toll wie die Glamour oder die Cosmopolitan. Und das war eher so das, was ich, als ich so 15 war, das war immer mein Traum. Jetzt nicht mehr, aber damals war es das.
Ja, guck mal, die Chefin der deutschen Cosmopolitan, die Lara Gonczarowski, hatten wir ja auch schon im Podcast
zu
Gast. In einer der, ich glaube, 12., 13. Folge oder so, musst du mal reinhören. Das klingt auf jeden Fall tatsächlich sehr, sehr spannend, was sie macht. Sie hat auch erzählt, dass sie einen Champagnerkühlschrank in ihrem Büro hat, wo zu allen Zeitpunkten, wenn irgendwas zu feiern ist, irgendwer hat Geburtstag oder ein Artikel war gut oder so, dann kommt da der Champagner auf den Tisch. Also schon sehr spannend. Trotzdem hast du dich jetzt am Ende für einen doch anderen Weg entschieden. Du bist ja ganz aktiv eben im Online-Journalismus. Bevor wir jetzt auf alles drauf gucken, wollen wir dich natürlich noch ein bisschen näher kennenlernen. Ich habe dich natürlich wie alle meine Gästinnen immer ein bisschen durchgestalkt. Bei dir geht das sehr einfach, weil du bist ja sehr, sehr, sehr aktiv bei Instagram zum Beispiel. 32.000 Followerinnen und Follower. Wir gucken mal gerade auf drei Bilder, die ich mir rausgesucht habe. Und um dich kennenzulernen, würde ich da gerne mal die Story behind the picture erfahren. Also was ist da im Hintergrund passiert? Was verbindest du mit dem Bild? Wie oft hast du es vielleicht auch aufgenommen, bevor du es gepostet hast? Was steckt dahinter? Das erste Bild, relativ easy, aber wunderschön. Eis in Form von Rosen habe ich gesehen. Das Bild ist von 2016. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber du stehst da mit einer Freundin und ihr haltet halt Eis in die Kamera und das Eis ist wirklich, das ist geformt, nicht wie eine Kugel, sondern wie so einzelne Rosenblätter. In Rot und in Gelb. Es sieht fantastisch aus. Wie hat es geschmeckt und wie kam es zu dem Bild?
Es hat ganz fantastisch geschmeckt. Ich kann Roseneis sehr empfehlen. Ich war damals in Budapest in meinem Auslandssemester und meine Erinnerungen an dieses Bild und auch an die Zeit sind so der letzte große Lebensabschnitt, in dem man noch keine Verpflichtungen und Verantwortungen hatte im beruflichen Kontext. Ich habe im Vorfeld schon ganz viel journalistisch gearbeitet, aber hatte da nochmal 6 Monate Zeit nur für mich, ohne Redaktionsdruck, ohne Geld verdienen zu müssen. Und deshalb ist dieses Bild ist quasi symbolisch für so eine Zeit, in der man so richtig Freiheit gefühlt hat.
Oh Mann, voll schön, voll schön. Bild war schon schön, aber die Story dahinter ist ja nochmal schöner. Gut, dann kommen wir zum zweiten Bild. Das sieht auch mega aus. Da liegst du mit deinen beiden Schwestern im glasklaren Wasser. Man sieht bis auf den Meeresgrund. Eine liegt auf einer Muschel, die nächste auf einer schwimmenden Ananas und die dritte auf einer schwimmenden Wassermelone. Alles natürlich aufblasbar. Wo war das?
Das war in Mauritius, aber es wäre jetzt peinlich, wenn ich das wieder verwechsel, weil es gibt noch so eine andere Insel mit M, aber ich glaube, es war Mauritius. Das war ganz spontan. Meine kleine Schwester war früher Flugbegleiterin und meine große Schwester war mit ihrer Familie da im Urlaub, im Sommerurlaub und mit meiner Mama. Und dann hatte meine kleine Schwester einen Umlauf, so nennt sich das, die ist quasi dahin geflogen für die Arbeit und kann dann immer eine Person mitnehmen, die dann relativ günstig auch mitfliegt. Und ich war dann diese Person und wir haben die überrascht da bei sich im Hotel. Und das war wirklich total traumhaft. Wir waren, glaube ich, nur 2 Tage da, also wirklich so einen klassischen Umlauf, den ich da mitgemacht habe. Meine Schwester und ihre Familie, die waren da 2 Wochen, glaube ich. Und ich war nur ganz kurz mit dabei und das war total magisch, diese Momente mitzuerleben. Viel zu anstrengend für 2 Tage, viel zu weit der Flug. Aber wenn man dann vor Ort ist und dann so Momente hat wie diesen Moment, den du auf dem Foto siehst, dann denkt man sich so, boah, die Welt ist so schön.
Also das sieht so unfassbar schön aus, dieses Bild, dass ich schon wirklich erst dachte, vielleicht liegt ihr einfach auf so einem Greenscreen oder so und das ist alles komplett fake, weil das viel zu schön ist, um wahr zu sein. Aber gut, also ein toller Moment, den du erlebt hast. Deine beiden Schwestern, hast du ja auch getaggt natürlich auf dem Bild, sind ja beides auch Influencerinnen, sehr aktiv bei Insta. Wir haben da einmal die.kim und einmal kates.diary, also Kate und Kim, deine beiden Schwestern. Die eine hat irgendwie über 500.000 Follower, die nächste hat 160.000 Follower. Seid ihr wirklich so eine richtige Instagram-Familie? Eine Instagram-Dynastie, kann man ja fast schon sagen.
Also ich glaube, tatsächlich hat sich das so ergeben. Meine große Schwester war die erste, die angefangen hat, weil sie damals ganz jung schwanger war mit 19, vor genau 10 Jahren. Da kam Instagram und das war für sie so ihr Ausfluchtsweg in irgendwie eine Welt, wo sie Leute hat, die Ähnliches durchmachen wie sie gerade, weil ihre Freundinnen waren einfach noch nicht an dem Punkt, wo sie schwanger waren. Und dann ist irgendwie meine kleine Schwester nachgezogen, damals noch mit Fitness und ich habe das immer schon nur beruflich gemacht, also immer im journalistischen Kontext. Aber wenn wir so zusammen sind, dann wird es schon manchmal ziemlich nerdy, weil dann spricht man irgendwie so über Leute und über Filter und über Sachen und ist dann so plötzlich, okay, lass uns mal aufhören, über Instagram zu reden. So, es ist auch irgendwie echt einfach nur ein Mini-Abbild der Realität.
Aber es ist auch witzig, während andere Familien dann an Weihnachten über Politik oder über den neuesten Nachbarschaftsgossip reden, dann redet ihr halt wirklich über Insta und über Live und über die Entwicklung und die Hintergründe.
Ja, und meine Mama sagt auch immer dann, könntet ihr mir bitte mal endlich wieder ein Foto hochladen? Weil sie kann das nicht so gut, aber sie hat auch über 1000 Abonnenten. Aber postet sehr, sehr wenig. Immer nur wir.
Ich finde es sowieso interessant, wie die Eltern immer so mitmischen bei den ganzen Social-Media-Sachen. Mein Papa sagt auch immer, nee, Freddy, ich bin bei dir immer up-to-date. Ich verfolge ja dein Instagram. So, also ich weiß immer, was du tust, wo ich mir immer denke, irgendwie auch niedlich und irgendwie gleichzeitig auch ein bisschen traurig. Und dann denke ich mir immer, ich muss öfter wieder bei Papa anrufen, dass er nicht so das Gefühl haben muss. Er muss immer bei Insta gucken, was seine Tochter macht. Wir gucken lieber, was du bei Insta machst. Drittes Foto vom Februar 2017 aus einer gefühlt ganz anderen Zeit, als Dinge möglich waren. Du stehst da mit blutigen Schramm im Gesicht, blutverschmiertes weißes T-Shirt, dazu so weißes, milchiges Auge. Es ist Karneval.
Ach, Karneval. Ich vermisse es. Ich vermisse es sehr. Das Foto habe ich, glaube ich, aufgenommen in Ehrenfeld in meiner letzten Wohnung und das war ganz, ganz toll auf dem Weg zu einer Karnevalsparty. Und wenn man so morgens schon diese Vorfreude und Mischung aus, ich bin eigentlich viel zu müde, ich möchte jetzt eigentlich noch kein Bier trinken und mich jetzt auch nicht fertig machen, aber man weiß schon, der Tag, also man weiß nicht, wie er endet, aber man weiß, er wird großartig.
Ja, man weiß, spätestens in 10 Minuten hast du das Kölsch in der Hand und hast das mit Brötchen im Mund und dann ist er auch okay und dann zieht man durch. Bist du so richtig kölsches Mädchen? Auf deiner Homepage steht ja auch irgendwie Herzensstadt Köln oder irgendwie in Köln zu Hause und so. Kommst du von hier?
Ja, ich komme von hier. Ich bin hier geboren, ich bin zur Schule gegangen in Köln, meine ganze Family wohnt hier und ich bin dann nur kurz zum Studium einmal weggegangen und irgendwie war mir auch immer klar, dass ich danach hierhin zurück will. Es ist irgendwie einfach Heimat für mich.
Und du hast ja zwischen dem Bachelor und dem Master dein Volo gemacht beim WDR. In dieser Volo-Zeit, was war so rückblickend, würdest du sagen, die beste Station, die du gemacht hast, wo du am meisten gelernt hast? Und was war was, wo du vielleicht sagst, okay, habe ich für mich gemerkt, das bin ich gar nicht. Das ist vielleicht gar nicht die journalistische Richtung, in die ich will.
Also ich glaube, bei Frau TV, das ist eine Sendung, die immer im WDR-Fernsehen kommt, vor allem für ältere Frauen oder vielleicht sagt man das auch gar nicht, für erwachsene Frauen. Das war so der Moment, wo ich erkannt habe, dass mich diese ganzen feministischen Themen wirklich bewegen und da habe ich mein Themenfeld gefunden. Da war mir schon klar, dass ich vielleicht gar nicht unbedingt Fernsehen machen möchte. Aber ich war bis dahin immer auf der Suche, so, was ist eigentlich mein Thema? Weil viele sind irgendwie begeistert für Politik, für Wirtschaft, für Sport. Und ich war immer so, ich weiß nicht, was mich begeistert. Und es hat mich immer so total unter Druck gesetzt. Das heißt, bei Frau TV, und das war ja dann auch nachher der Weg zum Mädelsabende, weil Mädelsabende, die Redaktion, dieser Instagram-Kanal, ist aus der Redaktion Frau TV entstanden. Das heißt, das war so die beste Entscheidung, die beste Redaktion, die sehr wegweisend für mich auch war in den nächsten Jahren dann. Und ich glaube, die Redaktion, wo ich so gemerkt habe, das bin ich nicht, das war bei einer der Lokalzeiten, gar nicht, weil mir das keinen Spaß gemacht hat, aber weil ich gemerkt habe, tagesaktuelles Arbeiten ist eigentlich gar nicht so das, was mich glücklich macht, morgens ein Thema zu bekommen und abends dann daraus einen Beitrag oder irgendwas gemacht zu haben, was die Menschen gucken, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann nicht genug Liebe und Kreativität in diesen Prozess stecken, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe.
Du bist dann eher so die sagt, oh, ich verbeiß mich auch gerne mal 2-3 Wochen in einem Thema, damit ich es wirklich ganz von allen Winkeln irgendwie durchdrungen habe.
Ja, total. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen aus meiner Mädelsabende-Arbeit entstanden. Da arbeiten wir immer 2 Wochen an einer Instagram-Themenwoche. Und da hat man dann eben die Möglichkeit, ein Thema auf 7 verschiedene Weisen zu beleuchten, weil wir jeden Tag der Woche eben dieses Thema irgendwie anders uns anschauen. Und das ist irgendwie was, was mich vielleicht auch einfach sehr geprägt hat, weshalb es mir jetzt schwerfallen würde zu sagen, okay, du kriegst morgens ein Thema und das ist dann abends gelaufen. Andererseits sehe ich auch den Vorteil, wenn man das nicht wochenlang mit sich rumschleppt. Weil man hat dann natürlich schon so abends im Bett mal so, okay, könnte man es vielleicht noch so machen? Wäre das nicht eine bessere Interviewpartnerin?
Ihr macht ja bei euch bei Mädelsabende, da gucken wir jetzt dann direkt mal ein bisschen intensiver drauf, wirklich sehr wichtigen, schlauen, guten, tollen Content und das schon seit Jahren. 2017 seid ihr an den Start gegangen. Über 189.000 Followerinnen und Follower habt ihr bei Instagram. Eins der ersten wirklich großen, erfolgreiche Funkformate und eben auch Insta-journalistische Formate. Ihr habt den Grimme Online Award gewonnen, Smart Hero Award, wart, glaube ich, noch für alles andere nominiert, für das man so nominiert werden kann in diesem Bereich, was halt einfach toll ist. Warst du dir von Anfang an, als du mitgemacht hast, weil du warst ja auch bei der Startgang wirklich mit dabei, schon immer sicher, dass das was Gutes, Tolles wird? Oder hattest du auch ein bisschen Bedenken, weil es eben eins der Vorreiterformate war bei Instagram, dass das vielleicht auch einfach gar nicht so funktioniert, diese Art von Themen?
Ja, ich hatte total Bedenken. Ich weiß noch, wie ich damals bei 1Live saß und eine Reporterinnenschicht gemacht habe. Und mich hatte dann jemand gefragt, der auch da gearbeitet hat und meinte so, glaubst du, das wird was? Und ich war so, ich weiß es nicht. Und es könnte auch vielleicht einfach extrem peinlich werden, weil wenn man natürlich das Gesicht von etwas ist und dann merkt man irgendwie nach so, weiß ich nicht, 6 Monaten, 7 Monaten, man hat einfach immer noch 300 Follower und krebs da irgendwie rum, aber die Leute haben im Vorfeld irgendwie groß Fotoshooting mit dir gemacht und das im Fernsehen gespielt und so. Und ich hatte total Sorge, dass das nicht funktioniert, weil wir keine Kanäle hatten, an denen wir uns wirklich orientieren konnten. Und uns wurde auch immer abgeraten, das mit mehreren Presenterinnen zu machen. Das war immer klar, es muss eine Person machen. Und das wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen, außer man gibt sein Leben auf. Aber ich war auf gar keinen Fall sicher, weder dass das Thema funktioniert, noch dass Journalismus auf Instagram wirklich funktionieren kann.
Ihr macht ja thematisch, wir haben es gerade schon angerissen, sehr viel feministische Themen. Es geht um andere aufklärerische Themen. Es geht um Antirassismus. Es geht um Body Positivity. Also ganz, ganz viele wichtige Sachen, die ihr ansprecht. War bei den ganzen Themen, für die du dann eben auch dein Gesicht hergehalten hast, auch schon mal was dabei, wo du dich, ja, ich sage jetzt nicht unwohl gefühlt hast im ersten, in den ersten Gesprächen oder so vielleicht, sondern eher so, wo du rauskommen musstest aus deiner Comfortzone, wo du dachtest, okay, gut, also über zum Beispiel Krankheiten im Intimbereich, Mensch, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich dafür mal irgendwie jetzt vor der Kamera stehe.
Ich glaube, ich bin da relativ schambefreit. Ich hatte einen Moment, das ist echt schon eine Weile her, relativ am Anfang, da hatten wir das Thema Lust und Selbstbefriedigung. Und da war ich dann bei einem Masturbationsworkshop mit irgendwie 10, 15 anderen Teilnehmenden und wir mussten da zusammen wirklich Praxisübungen machen. Und ich glaube, an dem Morgen, als ich in Berlin aufgebrochen bin in diese Altbauwohnung, dachte ich mir nur so, warum tust du dir das jetzt gerade an? Und warum gehst du jetzt gleich dahin und ziehst deine Hose aus und setzt dich da in die Reihe mit irgendwie 15 anderen Leuten und versuchst, irgendwelche Stellen in deinem Körper zu finden? Ich glaube, das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, ohne dass ich das für das Medium gemacht hätte oder ohne diesen journalistischen Hintergrund. Aber sonst habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich immer ganz gut durch die Wochen komme, wenn ich dann aber rückblickend schaue, okay, worüber hast du letztes Jahr gesprochen und dann irgendwie über Pornos und über das und das, bin ich schon so, okay, anscheinend hast du dir damals darüber keine Gedanken gemacht. Wenn ich es dann nochmal mir anschaue, bin ich so, ja, aber gut, dass ich mir damals keine Gedanken gemacht habe.
Du hast ja selbst tatsächlich auch nicht nur sehr, sehr viel Ahnung von Instagram im Sinne von, dass du halt selbst eben einen guten Account hast und dass du bei Mädelsabende und so bist. Du hast ja eben auch diese eigene Social-Media-Beratung gegründet mit zwei Kolleginnen, mit der Katrin Puhvogel und Christina Kalaminos. Wann habt ihr das beschlossen, dass ihr das machen wollt und was macht ihr da genau?
Wir waren 2019 auf einem Konzert und haben irgendwie im Auto darüber gesprochen, wie können wir eigentlich das, was wir machen, was wir wissen und was wir können, nutzen, auch abseits dieses ganzen journalistischen Kontextes, in dem wir arbeiten, um uns noch ein zweites Standbein aufzubauen, um vielleicht irgendwann die Flexibilität zu haben, auch nicht von einem Ort arbeiten zu müssen, sondern von überall arbeiten zu können. Und dann haben wir ganz stupide überlegt und uns gefragt, was können wir eigentlich? Und dann kamen wir darauf, dass wir gesagt haben, okay, wir können irgendwie Instagram und wir können Storytelling und wir wissen, wie man Content erstellt. Das haben wir in unserem Studium gelernt und im Berufsleben. Und dann kamen wir auf diesen zweiten Punkt, wie können wir von irgendwo arbeiten und müssen nicht vor Ort anwesend sein, und kamen dann darauf zu sagen, lass uns ein Produkt entwickeln, was skalierbar ist. Das heißt, was wir ganz oft verkaufen können und vor allem verkaufen können, ohne dass wir physisch unsere Zeit gegen Geld tauschen. Das macht man ja oft im Journalismus so. Man ist halt irgendwie 8 Stunden irgendwo anwesend und verdient dann Summe X. Und unser Ziel war es zu sagen, wie können wir ohne 8 Stunden zu investieren Summe nicht nur X verdienen, sondern skalierbar nach oben. Und kamen dann so bei ein bisschen Recherche darauf, dass der Online-Kursmarkt sehr groß ist, gerade im amerikanischen Bereich oder in Amerika. Und dass das ja immer ein ganz guter Vorbote dafür ist, was in Europa oder in Deutschland auch mal in ein paar Jahren dann kommen wird. Und haben uns dann dafür entschieden, dass wir Online-Kurse entwickeln, in denen wir Menschen erklären, wie sie Instagram, gerade noch Instagram, nutzen, um ihre eigenen, ja, Ziele voranzutreiben, sei es irgendwie mehr Reichweite für einen Podcast zu bekommen oder ein Produkt zu verkaufen, eine Dienstleistung zu verkaufen. Und das ist gerade mit Fokus auf Instagram, aber perspektivisch lösen wir uns von dem Medium und versuchen den Leuten einfach in Social Media generell, ob das jetzt Instagram ist oder LinkedIn ist oder Facebook, die Mechanismen dahinter sind ja immer die gleichen, wie du eine Geschichte erzählst und dich selber quasi im Personal Branding positionierst. Und das machen wir als Hauptstandbein und nebenbei machen wir noch ein paar Workshops, aber vor allem die Online-Kurse.
Das heißt, die Nachfrage bei euch ist groß, es läuft also sehr gut. Kannst du hier mal ein bisschen Name-Dropping machen? Irgendwer, wo wir dann alle sagen, ach was, die Claire hat Nike beraten oder so.
Also wir dürfen tatsächlich viele Namen gar nicht nennen, aber so, wenn man, also sind dann auch eher so zum Beispiel Großkanzleien, die werden jetzt gar nicht auf der coolen Ebene, so dass man sagt, okay, die kennt jetzt irgendwie meine Schwester, das wäre wahrscheinlich gar nicht so. Aber es sind dann halt in diesem Bereich wirklich große Unternehmen. Oder zum Beispiel kennen jetzt vielleicht auch einige sowas wie Captain and Sun, die so Sonnenbrillen und Rucksäcke und so machen. Das ist dann auch eher so eine Instagram-Marke, die da sehr groß sind, aber vielleicht so im Unternehmenskontext noch nicht so groß. Das unterscheidet sich so ein bisschen, je nachdem, in welcher Branche das auch ist.
Du hast gerade schon gesagt, dass ihr euch versucht, langsam auch so ein bisschen von Instagram zu lösen. Wie sehr nervt es dich eben manchmal auch, dass ihr so angewiesen seid, jetzt zumindest aktuell noch, auf eine Plattform, die ihr ja einfach nicht kontrollieren könnt? Also so sehr ihr euch da auch reingefuchst habt und ihr habt die Mechanismen verstanden und alles, aber wir wissen alle, wenn die in Amerika entscheiden, morgen funktioniert Instagram anders oder übermorgen machen wir es vielleicht dicht oder so, dann steht ihr da so und dann hast du dir zwar ganz, ganz, ganz viel aufgebaut, aber was ist dann? Also nervt dich das manchmal, diese Abhängigkeit von der Plattform?
Ja, total. Das ist echt so Fluch und Segen zugleich, ne? Weil die ist so wertvoll, wenn man irgendwann merkt, dass man Instagram als Hauptverkaufskanal nutzen kann und wir wirklich keine Werbung schalten müssen, sondern organisch da so viel aufgebaut haben, dass die Menschen, die da in unserer Community sind, auch einfach bereit sind, unsere Kurse zum Beispiel zu kaufen und da sehr aktiv mitgehen. Aber klar, wenn Instagram sagt ciao, dann sind wir halt auch mit unserem Hauptverkaufskanal weg und auch mit dem, was wir in unseren Kursen vermitteln. Nämlich, wie kannst du Instagram richtig nutzen? Dann ist quasi beides obsolet, so ein bisschen. Ich finde das schon problematisch, frag mich aber immer, was ist jetzt die Alternative? Zu sagen, wir machen das nicht, das wäre eine Alternative, aber damit verliert man ja einen ganzen Geschäftszweig. Wahrscheinlich müsste man es auf mehr Standbeine aufbauen und sagen, man macht noch LinkedIn und man macht eben noch vielleicht auch Podcast. Wie kann man das über einen Podcast auch eine Marke aufbauen? Aber das ist natürlich dann auch irgendwann einfach eine Zeitfrage. So, wir tanzen auf vielen Hochzeiten.
Ihr seid drei Mädels, noch seid ihr drei Mädels, aber wer weiß, wie viele es noch irgendwann werden. Du hast gerade schon gesagt, es ist eben ein richtiger Geschäftszweig von euch. Ist dann da auch manchmal Angst mit im Spiel, dass man sich denkt, okay, gibt zwar viele geile Vorteile, die man so hat als freie Journalistin, als so wie du jetzt mit 5 Projekten gleichzeitig so ungefähr und gleichzeitig sehnt man sich manchmal nach so einem ganz soliden Ding, morgens hin, abends nach Hause und jeden Monat das gleiche Geld auf dem Konto?
Ja, ich glaube, wenn ich mir darüber so viele Gedanken mache, dann denke ich das schon, aber gar nicht wegen der Sicherheit, sondern eher, weil ich das echt herausfordernd finde, keinen Feierabend zu haben. Gerade mit dem eigenen Unternehmen dann und den Themen aus dem journalistischen Bereich hat man halt so eine sehr toxische Kombination aus, man macht sich immer darüber Gedanken, dass man seine Mitarbeiter bezahlen muss, dass man hier noch was ist und dann noch die Steuer und dann ist hier aber auch noch die Brustkrebs-Interviewpartnerin und so weiter. Ich glaube, manchmal so für ein bisschen Seelenfrieden könnte ich mir das schon vorstellen. Aber wenn ich dann wirklich ehrlich zu mir bin, glaube ich, ich würde auch eingehen. Ich würde eingehen wie so eine Pflanze, die kein Wasser mehr bekommt. Und ich habe so ein bisschen Grundvertrauen auch entwickelt in den letzten Jahren. Es wird schon irgendwie. Also aus dem einen hat sich immer das andere ergeben. Und ich glaube, es gibt bestimmt Zeiten, da mache ich mal was zukunftstechnisch, was ich vielleicht jetzt nicht ganz so toll finde wie das andere. Aber ich habe jetzt nie existenzielle Sorgen, obwohl ich gar keine Sicherheit habe, außer das, was ich kann. Und das gibt mir irgendwie genug Sicherheit.
Würdest du denn sagen, dass die sozialen Medien einfach gerade eine tolle Ergänzung sind für die klassischen Medien? Oder, beliebte Frage, hast du das Gefühl, die sozialen Medien lösen die klassischen Medien ein bisschen ab?
Ich glaube nicht, dass sie die ablösen. Ich glaube, dass wir immer, oder immer ist vielleicht auch eine steile These, ich glaube, dass wir noch lange zum Beispiel im Radio senden werden und dass wir auch noch lange Fernsehen machen werden. Ich weiß nur nicht, ob wir es halt noch im Radio, in dem Gerät Radio hören und in dem Fernsehen wirklich angucken oder nicht einfach alles irgendwann on demand stattfindet. Ich merke das an meiner eigenen Mediennutzung. Ich habe seit 5 Jahren keinen Fernseher mehr, aber ich gucke halt die Sachen dann in der Mediathek. Dafür muss die Mediathek gut sein. Ich höre Radio auf dem Handy und mache das einfach dann morgens an. Ich glaube, man hat irgendwann dann aber auch wieder so den Drang, dass man einfach berieselt wird. Wenn man auf einmal wieder alles auswählen muss, bei Netflix suche ich eine Serie, bei Spotify den richtigen Podcast und hier das und da das und manchmal will ich, dass mir jemand die Entscheidung abnimmt. So wie wenn ich im Auto fahre und das Radio anmache und dann finde ich vielleicht mal einen Song doof, aber ist doch okay.
Und was ich auch noch gemerkt habe bei klassischen Medien, also zumindest beim Fernsehen, ist es bei mir so, ich gucke doch noch viel Fernsehen, weil ich gerade jetzt in dieser Corona-Zeit das schätze als ein Ritual. Einfach dieses, okay, und um 20 Uhr sitze ich da, dann gucke ich ganz klassisch die Tagesschau und um 20.15 Uhr gucke ich dann, was weiß ich, irgendeinen Scheiß, der dann halt einfach kommt. Aber es ist so für mich und meinen Freund klar, jetzt sitzen wir auf der Couch, jetzt essen wir zusammen und jetzt machen wir uns einen gemütlichen Abend. Und gerade jetzt, wo sonst nichts anderes los ist, ist das irgendwie so nett, so diese festen Punkte zu haben. Bist du eigentlich noch auf Clubhouse?
Nee, ich habe das, also ich habe diesen Hype natürlich sehr gefühlt und ich war voll on fire in den ersten Tagen und habe auch echt ein paar Talks selbst gehostet, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ja, gehostet, ich habe auch ein paar teilgenommen, aber gar nicht, weil ich das Konzept nicht doof finde, aber meine soziale Medienkapazität ist erschöpft. Ich kann nicht noch eine Plattform bedienen. Ich komme schon an meine Grenze mit LinkedIn, weil ich mir denke, ich weiß nicht mehr wann und ich kann das nicht so, also in gewisser Form ist es natürlich mein Job, aber es soll auch ein bisschen Spaß machen. Und wenn Clubhouse dann irgendwann zu diesem Punkt wurde, dass man sich dachte, ich muss da jetzt einschalten, ich muss da jetzt noch was machen, habe ich gedacht, nee, dann ist es irgendwie nicht wert.
Ganz ähnlich. Ich war am Anfang ganz on fire, so an dem ersten Wochenende, wo auf einmal diese Mails rumgingen. Erst habe ich es nicht mitbekommen. Und dann hat mir irgendwie sonntags meine Freundin Kada nur geschrieben, ja, bist du auch bei Clubhouse, kannst du mich einladen? Und dann habe ich es erstmal gegoogelt. Und dann habe ich an dem Abend irgendwie so eine halbe Stunde später zu meinem Freund gesagt, weißt du was? Ich gehe da jetzt zu Clubhouse und ich werde jetzt verdammte Clubhouse-Influencerin, weil ich habe keinen Bock, bei jeder sozialen Plattform immer die Letzte zu sein und immer mit der Ausrede, ah ja, das ist ja eigentlich auch nichts für mich. So bei Insta war ich erst lange nicht, weil ich immer gesagt habe, naja, so schöne Fotos, das ist irgendwie nichts für mich. Mhm. TikTok, nee, so tanzen, das ist nichts für mich. Und dann Clubhouse, eine Plattform, wo man einfach nur redet. Scheiße, das ist was für mich und jetzt muss ich verdammt nochmal mit ganz vorne dabei. Und dann habe ich wirklich die ersten 5 Tage, ich war jeden Tag in irgendwelchen Talks drin, ich habe auch teilweise selbst gehostet, hatte dann relativ schnell auch über 1000 Followerinnen und Follower irgendwie nach 1,5 Tagen. Und dachte, ja, es läuft. Aber so, ehrlich gesagt, nach einer Woche hatte ich schon keinen Bock mehr, weil ich gemerkt habe, dass sich alle Diskussionen wiederholen. Also da hatte ich dann irgendwie, nachdem ich dann zum 100. Mal erklären musste, was man eigentlich als Radiomoderatorin macht, hatte ich dann auch einfach keinen Bock mehr, weil ich dachte, jetzt führt's mich gerade nicht mehr weiter. Das war am Anfang ja noch so schön, gerade in der Corona-Zeit, man hört neue Stimmen, man bekommt neue Impulse. Es bringt einen irgendwie wirklich weiter, es ist aufregend. Und auf einmal war es der immer gleiche Kram. Dann auch, fand ich ganz witzig, es gab so 2, 3 Leute, die auch immer in die gleichen Diskussionen rein sind mit ihren Themen. Und du lässt dir so, oh, jetzt kommt der schon wieder. Oder dann so eine ältere Dame, die so Life-Coach macht. Und das ist gar nichts gegen Life-Coaches. Aber egal, welches Thema war, sie kam irgendwann, ich nenne sie jetzt mal Brigitte. Und dann fing Brigitte an als Speakerin. Ja, ich wollte erst mal sagen, vielen Dank, dass ihr mich hochgeholt habt, dass ich jetzt in der Diskussion bin. Ich mache ja auch so Life-Coaches. Und das passt, was ihr gerade gesagt habt, passt sehr gut zu meinem Programm. Also ich biete es halt an, dass wir so 2 Tage lang und bla. Und dann wollten die sich halt verkaufen.
Nee, also ich bin neulich nochmal so aus Spaß rein und dachte so, ist das jetzt wirklich tot oder kommt da noch was? Weil ich habe irgendwie diese Benachrichtigung immer noch im Push-Modus und bekomme da immer noch viel. Aber da war nichts mehr, was spannend war. Und ich könnte mir vorstellen, dass es nochmal irgendwann wieder kommt, in vielleicht so 2 Jahren oder so, wenn es dann auch für Android ist und wenn man das Gefühl hat, vielleicht ist eine andere Plattform nicht mehr da und wir sind oder wir haben die Kapazitäten, das aufzunehmen und nochmal zu versuchen. Aber gerade... Ich glaube, das ist durch.
Ja, ich glaube auch, dass also der Mechanismus dahinter, das ist ja ganz spannend und ich habe auch direkt in den ersten Tagen natürlich viel mit Kolleginnen und Kollegen drüber gesprochen, habe immer gesagt, wenn man zum Beispiel das ganz easy da einstellen könnte, dass ich meinen Podcast jetzt eben zum Beispiel bei Clubhouse aufnehme und während der Aufnahme dann auch die Leute dazukommen können, Fragen stellen können und so weiter und ich das hinterher dann aber auch wirklich runterladen kann und dann wieder nochmal, also dass es halt auch wirklich abrufbar bleibt, dann finde ich es irgendwie ganz spannend, aber an dem Punkt sind sie.
Ist noch einfach noch zu wenig, ne? Ja. Und ich fand, das hat mich dann auch einfach irgendwie genervt, dass dann da irgendwelche Leute waren, die sich dann so ein bisschen zu schade, glaube ich, auch waren für Instagram-Live-Videos und dann diese ganzen Business-Talks auf einmal bei Clubhouse stattgefunden haben und die Politiker und ich war dann irgendwann so, irgendwie nervt es.
Ja, man war irgendwie schnell genervt. Aber trotzdem war es interessant, dass es aufgekommen ist und es hat zumindest so ein paar Tage lang die Stimmung erhellt in einer Lockdown-langweiligen Zeit.
Deswegen ja, zumindest für die, die den Login hatten, ne?
Ja, die Einladung bekommen haben. Ja. Wenn du Feierabend hast, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, ist natürlich schwierig bei dir irgendwie so diese Grenze zu ziehen zwischen Arbeit und Freihaben. Und dann vor allen Dingen noch, also ich meine, wenn wir ehrlich sind, wenn wir alle frei haben, hängen wir ja gerade am Handy in den sozialen Medien. Bei dir ist das dein Job. Machst du das dann noch abends oder machst du dein Handy bewusst aus?
Ich mache mein Handy nicht aus, aber ich versuche schon bewusst nicht mehr in meinen, also sowohl bei Mädelsabenden nicht mehr reinzugehen, als auch bei Folgerichtig nicht mehr bei Instagram reinzugehen. Wir kommunizieren gar nichts Berufliches über WhatsApp, sondern alles nur noch über Slack und so. Also wir haben versucht, so viel Kommunikation und Push-Nachrichten wie möglich auszuschalten, die irgendwas mit Beruf zu tun haben. Das finde ich auch schon wichtig. So, die Gedanken kann man natürlich nicht abschalten. Das klappt dann mal besser, wenn man irgendwie zum Sport geht oder so oder rausgeht. Und wir versuchen ganz bewusst, gerade auch, weil meine Folgerichtig Mädels auch meine Freundinnen sind, dass wir sagen, wenn wir uns nach Feierabend treffen, dass wir nicht darüber reden. Weil man kommt so schnell da rein, dass das das einzige Thema ist, was man hat. Und man ist ja noch so viel mehr als sein Berufsleben.
Das mache ich mit meinem Kollegen Benny Bauerdick, mit dem ich bei InSelf zusammen moderiere, tatsächlich auch so, dass wir waren schon bevor wir zusammengearbeitet haben, sehr, sehr gut befreundet. Und jetzt, seitdem wir auch zusammenarbeiten immer so viel, machen wir das auch so, dass wenn wir uns abends treffen, wir zu irgendeinem Zeitpunkt bewusst sagen, so, jetzt ist die Arbeit rum und da reden wir nicht mehr drüber. Und das ist am Anfang erst so ein bisschen komisch, dass man das wirklich verbalisieren muss, aber das muss man manchmal, weil sonst...
Ja, voll.
Und wenn wir ganz ehrlich sind, gerade so Diskussionen abends um die Arbeit, es bringt einen ja auch nicht weiter. Das ist ja nicht so, dass das jetzt der fruchtbare Boden ist, wo da neue Ideen entstehen, sondern man verliert sich dann in Gemecker über irgendwas oder so und steigert sich dann, ach komm, Leute, also manchmal muss man auch durchatmen.
Ja.
Ich habe hier im Podcast auch schon die Dani Woltewitsch zu Gast gehabt, die ja Mädelsabende mitgegründet hat damals, Formatentwicklerin bei Funk. Es war auch super spannend, was sie alles erzählt hat, eben als Online-Journalistin. Sie sagte mir aber tatsächlich auch, dass sie manchmal das Gefühl hat, dass sie als junge Frau, und ich kann es auch nachvollziehen, nicht ganz ernst genommen wird in verschiedenen Runden. Gerade wenn sie irgendwie ein neues Format gepitcht hat oder so und sie meinte, sie kommt dann mit ihrem männlichen Kollegen da rein. Teilweise hat sie sich die Sachen überlegt, aber so in der Runde, in fremden Runden vor allem, wird dann er dann halt angeguckt und sie ist so ein bisschen die in Anführungszeichen Assistentin. Wie ist das bei dir, wenn man so jung so viel schon macht, so viel Verantwortung auch trägt, eben ein eigenes Unternehmen hat? Wirst du immer ernst genommen oder hast du auch manchmal das Gefühl, wie Dani, die so schön sagte, manchmal muss ich die Eier erstmal auf den Tisch legen und denen zeigen, wer hier das Wissen hat?
Ja, also ich habe schon eine krasse Veränderung gespürt zwischen damals, zum Beispiel im Volo, wo ich das total belastend fand. Da war ich wirklich immer das kleine blonde Mädchen und ich klinge jetzt ja auch irgendwie nicht besonders alt und das waren dann so Sachen, dass ich mir dachte, in den Konferenzen, man wird dann natürlich auch sehr schnell wegen seines Äußeren irgendwie abgestempelt und für sehr jung und vielleicht noch Anfängerin so in so eine Ecke gestellt. Mittlerweile ist das so, dass die Leute mir ja nicht ansehen, was ich alles schon gemacht habe. Und wenn ich nicht mit den Leuten spreche, sondern nur irgendwie in den Raum komme, dann glaube ich, ist es immer noch so, dass viele Leute mich unterschätzen. Ich versuche immer, wenn man dann ins Gespräch kommt, schon zu zeigen, dass ich das auch kann. Aber mittlerweile ist es mir auch zu blöd, bewusst so zu tun und Sachen zu droppen, nur damit die Leute mich jetzt ernst nehmen. Weil ich denke mir so, ich habe keinen Bock, mich jedes Mal zu beweisen. Ich bin halt so, wie ich bin. Und ich habe tatsächlich in meinem Umfeld auch ganz wenig mit Leuten zu tun, wo ich in diesen Konflikt geraten könnte. Gerade jetzt im Journalistischen arbeite ich in einer sehr weiblichen Redaktionen. Da sind die Themen tatsächlich und alles, was ich da anbringe und sage, da sind wir auf einem total schönen Arbeitsklima. Ich glaube, das würde sich ändern, wenn ich die Redaktion wechsle. Und wenn dann da vielleicht wieder irgendwie Männer am Tisch sitzen und man seine Themen vorschlägt und die nicht durchgewunken werden, weil alle verstehen, dass das eine Relevanz hat. Bei Folgerichtig tatsächlich merke ich, dass es uns gut tut, dass wir drei junge Frauen sind. Ich habe das Gefühl, dass wir oft so ein bisschen trotzdem noch unterschätzt werden, aber dann relativ schnell, wenn die Leute sich unsere Website angucken oder mit uns im ersten Zoom-Call sind, dass wir dann überzeugen können, aber auch vielleicht mit so einer naiven Lockerheit, weil wir die Dinge einfach nicht ganz so ernst nehmen, aber trotzdem kompetent sind.
Wie sieht's denn bei dir aus jetzt mit Mädelsabende, wo ihr ja eben auch über solche Themen zum Beispiel immer wieder sprecht? Wie wichtig ist es dir eben auch, Vorbild zu sein für andere junge Frauen, dass eben auch die souverän, selbstbewusst Dinge anpacken und sich eben nicht kleinreden lassen oder den eigenen Wert irgendwie kleinreden lassen?
Ich finde das super, super wichtig. Und ich freue mich immer, wenn ich zum Beispiel über Instagram auch auf meinem privaten Kanal dann Nachrichten bekomme, dass das funktioniert und dass ich irgendwie Leute vielleicht auch empowern kann in bestimmten Situationen oder Phasen in ihrem Leben, weil ich tatsächlich vor Mädelsabende und bevor ich all diese Sachen angefangen habe, gar nicht so, ich bin nicht so eine Person, die kommt in den Raum und nimmt den Raum ein und ich bin nicht laut und ich bin nicht so, dass ich direkt, glaube ich, damals einfach mit einer Sicherheit alles gemacht habe, sondern ich habe mir das ziemlich, ich finde, hart erarbeitet. Also für mich war das schwierig, dieses Selbstbewusstsein zu bekommen und das kam für mich auch erst, als ich wusste, was ich für eine inhaltliche Kompetenz habe und für eine Erfahrung. Und deshalb, ja, war das einfach schon ein Prozess und ich finde das deshalb echt wichtig, den Leuten zu sagen, dass es auch nicht typabhängig ist. Du musst nicht so sein, um erfolgreich oder selbstbewusst zu sein, sondern man kann daran arbeiten und ich glaube, das ist, ja, das finde ich schon sehr wichtig.
Was natürlich super ist, jetzt ist natürlich nur noch die Frage, wie sieht es denn bei dir selber aus? Ich weiß, es ist eine Standardfrage und ich selbst könnte sie für mich nicht richtig beantworten, aber weißt du, wo du in 10 Jahren sein möchtest, wie es weitergehen soll?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Ich glaube, Corona hat das alles irgendwie so on hold gesetzt. Wahrscheinlich, wenn wir nicht jetzt ein Jahr lang irgendwie Pause hätten, hätte sich schon viel mehr wieder auch entwickelt. Und man könnte jetzt schon eher absehen, wo man vielleicht in 10 Jahren ist. Aber wo ich sein will, ist auf jeden Fall in einem Beruf, der weiterhin irgendwie so viel Impact hat auf Leute, wo ich irgendwie mit meiner Person auch eine Veränderung bringe in die Welt und für die Menschen, wo ich mich nicht kaputt arbeite, sondern ein gutes Maß finde zwischen Arbeit und Berufsleben, also Arbeit, Berufsleben und Privatleben und wo man es gut vereinbaren kann, dass man auch immer mal eine Weile einfach weg ist. Also einfach mal 3 Monate vielleicht aus dem Ausland arbeitet. Und da legen wir mit folgerichtig ja gerade schon die, wie nennt sich dieses Sprichwort, wir legen die Weichen.
Dann kommt halt der Online-Workshop, während du in Bali in der Hängematte liegst.
Das wäre ein Traum, oder?
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Claire, ich danke dir, dass du Gästin warst bei uns im Podcast. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns mal wieder so lange ausgetauscht haben. Ich wünsche dir alles Gute für deinen Weg, wohin auch immer er führt. Vielleicht treffen wir uns auch in 10 Jahren bei Clubhouse.
Unbedingt. Vielen Dank für die Einladung, Freddy.
Das war die 22. Folge von Die Medienmacherin. Anregungen, wie immer gerne über Twitter, Facebook oder Insta, solange es das noch gibt zumindest. Und während ihr jetzt vielleicht mal kurz checkt, wie viele Menschen bei euch noch in diesem leeren Clubhouse stehen, häkle ich mir eine Hängematte für Bali. Tschüss alle.